Und da lesen wir in 1. Korinther 3, das geht so ganz nicht auf. Also hier noch ein paar Denkmäler, also leider ohne Kopf, aber man merkt, wie kunstvoll, ja, die sind ein bisschen kopflos, wie kunstvoll das alles angefertigt ist. Und dahinter in dem Haus ist tatsächlich die Ausstellung des Krankenhauses, also das ist nicht das ursprüngliche Krankenhaus, in dem Patienten behandelt wurden, ohne dass der Arzt sie zuvor untersucht hat. Hatten ein ganz pfiffiges System, die Korinther. Also, die Korinther waren Leute, die gesagt haben, kommt, Projekte haben wir schon genug aufgezogen, das können wir. Das können wir. Und sie starten mit einer Gemeinde in Korinth. Und sie haben sogar einen echten Apostel, den Paulus da, der das Ding anschiebt. Und es dauert nicht lange, dann geht es der Gemeinde ziemlich schlecht. Da kommen so Menschlichkeiten, Zwistigkeiten, Parteiungen. Sünde ist in der Gemeinde und irgendwie kommt die Gemeinde nicht voran. Und das erinnert mich an die Szene auf unserem Bau, dass dann Paulus den ersten Korintherbrief schreibt und ihn sagt, pass mal auf, Leute, da muss der Profi ran. Gott selbst. Und er muss euch nochmal erklären, wie Gemeinde funktioniert und was Gemeinde ausmacht. Nämlich Gott baut Gemeinde, nicht ihr Profis aus Korinth. Gott baut Gemeinde. Und diesen Text möchte ich gemeinsam mit uns lesen. 1. Korinther 3, die Verse 5 bis 15. Achten wir mal. Paulus fasst das da mit folgenden Worten zusammen. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Der Text ruft uns in Erinnerung, Gott baut seine Gemeinde. Und zwar das erste und deutlichste Signal, das ich hier auffange, wenn ich diesen Text lese, für mich ist, mir fällt auf, Gott bewirkt Gemeinde. Ist es uns aufgefallen in dem Text, Gott bewirkt Gemeinde? Paulus arbeitet das so hervorragend heraus, indem er sagt, der Herr hat das Gedeihen gegeben. In Vers 6 nochmal. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Vers 7 nochmal. Gott, der das Gedeihen gibt. Wir sind Gottes Bau, Gottes Ackerfeld, Gottes Mitarbeiter. Und wenn wir diesen Text lesen, dann merken wir, es geht nicht um die Leute in Korinth. Das ist gar nicht die Hauptsache. Es geht bei unserem Jubiläum, so blöd es klingt, es geht nicht um die Gemeinde Detmold Nord. Wir feiern nicht die Gemeinde. Wir feiern unseren Gott, der 30 Jahre Gemeinde ermöglicht hat. Deutlich wird, wir sind nicht Subjekt, wir sind Objekt, wir sind nicht Hauptsache. Wir sind nicht mal die Hauptakteure, weshalb es Gemeinde gibt. Gott bewirkt und erst in zweiter Instanz, er bewirkt Gemeinde. Es wird deutlich, es darf mit uns und durch uns geschehen. Das ist, was Gemeinde ausmacht. Und wenn wir fragen, ja bitteschön, wie bewirkt Gott denn dann Gemeinde? Das finde ich auch sehr spannend in diesem Text. Und zwar, er bewirkt Gemeinde, indem er Mitarbeiter und Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Ist uns das aufgefallen in unserem Text? Ja. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Sie tun das, was er ihm gegeben hat. Der eine pflanzt, der andere begießt. Der eine bringt diesen Job ein, der andere jene Fähigkeit. Und all das macht Gemeinde aus. Aber was sie gemein haben, ist, Gott schickt die Leute, die wir brauchen. Und es wird deutlich, das Verständnis ist so, Gott macht Gemeinde. Aber wir sind die Hände Gottes. Wir dürfen die Füße Gottes sein. Wir dürfen der Mund Gottes sein. Weil Gott für sich entschieden hat, ich werde durch Menschen wirken. Ich werde Mitarbeiter und Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Ich schicke den Paulus, der kann pflanzen, der kann die Grobarbeit machen. Danach schicke ich den Apollos, der ist jemand, der gießt, der Unkraut zupft, der eher so den Blick fürs Feine hat. Und wenn ich das so lese, ich fand das da so schön, Benjamin hat das so positiv dargestellt, wie der Leib funktioniert. Aber mir ist aufgefallen, es hat ja auch eine ganz nervige Variante. Ja. Gott schickt Mitarbeiter und Fähigkeiten in all ihrer Besonderheit und Nervigkeit. Ja. Das ist dazu mein Lieblingscartoon, habe ich schon irgendwann mal gezeigt. Ja. Damit es gerecht zugeht, erhalten alle die gleiche Prüfungsaufgabe, klettern sie auf diesen Baum. Muss man sagen, nee, das ist nicht gerecht. Aber so funktioniert Gemeinde, Leute. Wir sind so unterschiedlich zusammengestellt. Und jeder von uns hat die Wahl, was mache ich mit dieser Unterschiedlichkeit? Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein ganz interessantes Erlebnis. Ich habe so in so einem frommen Projekt mitgearbeitet und da hat ein paar Mitarbeiter Geburtstag, so um einen Tag versetzt. Die erste Mitarbeiterin, Krankenschwester, ich schreibe sie an, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wünsche Gottes Segen, das kommt in den Standardtext. Ja. Gratuliere ihr zum Geburtstag. Sie antwortet, oh, vielen Dank, das ist aber lieb, dass du an mich gedacht hast, total nette Worte. Am nächsten Tag, ein anderer Mitarbeiter hat Geburtstag, ich schreibe ihn an, Ingenieur von Beruf. Die Antwort, die zurückkommt, ist, danke. Du hast eine gute Datenbank, mit welcher arbeitest du? Da habe ich gedacht, das ist irre. Ja. Ich schreibe den gleichen netten Text an unterschiedliche Personen, aber was zurückkommt, ist so unterschiedlich. Und wir waren in einem geistlichen Projekt zusammen unterwegs und da merke ich, ja, was für ein Gewinn. Die Krankenschwester, die so nett ist und der Ingenieur, der so nüchtern ist, das war ja auch klassisch, ja, aber hat da ja gepasst. Was für ein Gewinn und was für eine Nerverei. Merken wir, wie soll es die arme Krankenschwester mit dem Typen im Team aushalten? Und wie dieser nüchtern denkende Ingenieur mit diesem netten Mädel? Das macht Gemeinde aus. Gott beruft so unterschiedliche Leute und packt die zusammen. Und ich stelle fest, nach über 20 Jahren Gemeindeleitung, dass es immer mehr Leute gibt, die diese Spannung nicht aushalten. Dazu sind wir nicht mehr bereit. Ich lege fest, welche Lieder werden gesungen, nämlich die, die mir gefallen. Und wenn andere gesungen werden, nö, dann boykottiere ich. Und auch nur meine Musik wird gespielt. Und nur mein Predigtstil ist angesagt. Und nur meine Gottesdienstlänge. Und nur die Helligkeit meines Lichtes. Also entweder läuft es so, wie ich das will, oder ich ziehe mich raus. Ich arbeite nicht mit, oder ich stimme mit den Füßen ab. Ich laufe einfach weg. Und da merken wir, wir haben eine ganz bedeutsame Facette von Gemeinde nicht verstanden. Gemeinde bedeutet, Gott baut Gemeinde. Er baut sie durch Menschen, und zwar durch die, die er uns schickt. Und da ist es richtig gut, wenn da ein Lied gesungen wird, das mich total nervt. Weil ich da merke, ja, mich nervt's. Aber da sind andere, die spricht das jetzt total an. Wie traurig wäre die Gemeinde, wenn das eine Eduard-Adam-Gemeinde wäre? Ist nicht die Intention Gottes, eine Eduard-Adam-Gemeinde zu gründen. Es ist seine Gemeinde. Und er schickt uns diese Leute. Und er stellt uns in dieser Unterschiedlichkeit zusammen und erwartet von uns, dass wir zu seiner Ehre diese Unterschiedlichkeit, jetzt welches Wort gebrauche ich? Aushalten für die einen, für die anderen genießen. Leute, 30 Jahre schickt Gott uns Leute. Was für ein Privileg. Und so unterschiedliche Leute. Was für ein Privileg. Ich schätze das sehr. Mir fällt auch auf, dass es hier keine Wertung gibt in unserem Text. Also, es heißt nicht, Paulus hat gepflanzt. Er war ja auch Apostel, besonders wichtig. Nachher kamen andere Dienste. Der Apollos hat nur begossen. Nicht ganz so wichtig. Nicht die gleiche Gehaltsklasse. Nee, es wird nicht gewertet. Der Pflanzende ist genauso bedeutsam wie der Gießende. Und in dieser Unterschiedlichkeit liegt die Kraft der Gemeinde. In dieser Unterschiedlichkeit. Und wenn es etwas zu feiern gibt, dann freue ich mich, dass Gott so unterschiedliche Leute hier zusammengestellt hat. Da sind Leute, denen ich sagen muss, danke. Danke, dass du über viele Jahre dich in der Kinderarbeit eingebracht hast. Danke, dass du über viele Jahre verbindlich in der Küche dabei gewesen bist. Danke, dass du über viele Jahre die Technik gemacht hast. Danke, dass du über viele Jahre den Gesang hier mit angeschoben hast. Danke, du hast Gemeinde Gottes mitgestaltet in seinem Auftrag. Wie wunderbar ist das. Gott baut die Gemeinde, indem er Mitarbeiter und Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Aber ich lerne in dem Text auch, indem er Geistliches entstehen lässt. Und das überrascht mich. Zweimal haben wir das in dem Text. Einmal in Vers 6 und in Vers 7. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Das heißt, hier greifen menschliches und göttliches Wirken so ineinander, dass wir das gar nicht auseinander dividieren können. Da kommen wir und wir organisieren einen Gottesdienst. Der steht auf Church Tools und die Jobs sind verteilt und alles ist organisiert. Man hat den Eindruck, ob mit oder ohne Gott, das Ding bringen wir durch. Man muss sagen, jetzt geschieht was Merkwürdiges. Wir bereiten den vor in manch einer Begrenztheit und dann dürfen wir erleben, Gott schenkt Gedeihen. Es ist wundersam. Wir bringen etwas Menschliches ein, und Gott schafft Ewiges dadurch. Und wir wissen gar nicht so genau, wie das geht. Wir streuen Samen aus. Und Gott schenkt, dass es verfängt in dem Herzen des Einzelnen, dass da etwas Geistliches wächst. Wie wunderbar ist das? Das macht Gemeinde aus. Gott baut Gemeinde, indem er Geistliches entstehen lässt. Das habe ich aus irgendeinem Elternbuch. Ja? Indem er Geistliches entstehen lässt. Und jeder Gottesdienst ist ein Wunder für sich. Da wird verkündigt und den einen berührt das gar nicht und der andere ist zu Tränen gerührt. Ich muss auch sagen, danke Gott, da hast du Gedeihen geschenkt. Es hat ein Herz berührt. Es hat Sünde aufgezeigt. Es hat einen Entmutigten aufgerichtet. Gott, das tust du, das können wir Menschen nicht. Und das wollen wir nicht vergessen, Leute, dass das Gemeinde ausmacht. Gemeinde ist da, wo Gott durch sein Wort Gedeihen schenkt. Das wollen wir vorbereiten, das Wort. Da wollen wir drum beten, weil wir begreifen, wir können Gemeinde nicht machen. Das entzieht sich unserer Fähigkeit. Ich las vor einigen Jahren mal ein tolles Beispiel. Eine Frau redet mit dem Pastor und sie sagt dem Pastor, ja, ich muss mir einen neuen Job suchen. Und der Pastor sagt, warum? Wo arbeitest du nochmal? Und die Frau sagt, ja, ich bin in einer großen Firma, wir stellen Regenschirme her. Und dann sagt der Pastor, und warum musst du dir einen neuen Job suchen? Bist du entlassen worden? Nein. Gehen die Bestellungen zurück? Nein, wir haben Aufträge bis zum Jahresende. Habt ihr zu wenig Material? Nein. Fehlen die Kapazitäten? Nö. Ist eine große Halle mit Geräten und Leuten, alles drin. Und dann wird der Pastor etwas ratlos und fragt, woran liegt's denn? Aufgepasst, das Beispiel ist von 1966, aber es klingt sehr aktuell. Ja. Woran liegt's denn? Und dann sagt die Frau, wir haben zu wenig Energie. Wir können die Maschinen nicht anschmeißen. Wir haben alles. Wir haben Leute, wir haben Maschinen, wir haben Material. Aber es fehlt die Energie, das Zeug in Gang zu bringen. Keine Sorge, ich rede jetzt nicht von der Energiewende. Ja. Und dann dachte ich, was für ein treffendes Beispiel. Wir können sehr wohl einen Hauskreis organisieren. Wir können sehr wohl einen Gottesdienst organisieren. Wir können sehr wohl eine Predigt organisieren. Aber wisst ihr, was wir nicht hineingeben können? Geistliche Kraft. Wenn Gott nicht das Gedeihen gibt, dann gibt es Gemeinde Detmold Nord nicht. Was feiern wir heute? Wir verbeugen uns ganz demütig vor unserem Herrn und sagen, danke Herr, 30 Jahre hast du Gedeihen gegeben. Und das trotz einer Predigt, die ich geliefert habe. Und trotz eines Liedes, das unsere ganz normalen Sänger gesungen haben. Also die Boygroup eben mal ausgenommen. Ja, aber so, der Rest ist ja relativ normal hier bei uns. Und doch schenkst du Gedeihen her. Was für ein Wunder. Was für eine Freude. Das entzieht sich unserer Fähigkeit. Das macht Gemeinde aus. Und mir fällt auch auf, Gott lässt Gemeinde entstehen, indem er sich selbst zum Zentrum macht. Es wird deutlich, nicht der, der pflanzt ist etwas, nicht der, der gießt. Nicht Menschen, die im Vordergrund stehen. Und jede Gemeinde, die Menschen in den Vordergrund stellt, ist krank. Wer steht im Vordergrund? Gott allein. Seine Mitarbeiter, sein Bau, sein Ackerfeld. Darum geht es. Also wenn ich frage, ihr Lieben, was feiern wir heute? Wir feiern unseren Gott. Er hat Menschen zum Glauben gerufen. Er hat in diesen 30 Jahren Menschen aufgerichtet und ausgerichtet auf Christus hin. Und er hat Geistliches wachsen lassen. Haben wir Grund zu feiern? Ja. Ganz demütig. Aber wir haben Grund zu feiern und dieses Wirken wird bis in die Ewigkeit hinein reichen. Dazu sage ich später noch was, weil Paulus das in diesem Text auch sehr deutlich aufgreift. Eine zweite Facette wird deutlich in diesem Text, wie Gemeinde funktioniert und wie Gott Gemeinde baut. Es impliziert auch, wir dürfen teilhaben, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich einen Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Und es wird deutlich, wir dürfen teilhaben an diesem Projekt. Es ist ein Privileg, dass du in der Gemeinde mitarbeiten darfst, weil es Gottes Projekt ist. Und ich wundere mich immer, dass Leute sich nicht verzehren danach, in der Gemeinde mitwirken zu dürfen. Denn Gemeinde hat zu tun mit Anvertrautem. Ist es uns aufgefallen? Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Es ist nicht unsere Gemeinde. Ja, und lieber Vereinsvorsitzender Peter Wiebe, du bist Vereinsvorsitzender, aber es ist nicht deine Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde. Und das ist eben so bedeutsam. Gemeinde ist anvertraut und wir dürfen darin mitarbeiten. Vor ein paar Wochen war ich in Norddeutschland zu Diensten unterwegs und ich übernachtete bei einem Mann, der ist Bauunternehmer und hat sich nach meinem Dafürhalten eine ganz beeindruckende Hütte hingebaut. So, und da gab es dann extra so einen Gästetrakt, in dem war ich dann untergebracht und ich kam dann zum Essen raus, in dieses Riesenwohnzimmer und so. Sehr beeindruckend, das Ding. So. Wir sitzen zusammen und plaudern, lernen uns so kennen. Und dann sagte er, was macht ihr Adams so? Und er hat gesagt, ja, wenn meine Frau guter Laune ist, dann fahren wir Fahrrad. Ja, und dann sagt er, pass auf, meine Familie und ich, wir sind 10 Wochen weg im Sommer. Das hier ist eine Touristengegend. Wenn du willst, komm vorbei, du kannst mein Haus 10 Wochen lang haben. Und ich dachte, wie, dieses Prunkstück? Und er sagt, was wunderst du dich? Natürlich, ja, brennst mir nicht ab und... 10 Wochen lang ist das dein Haus. Da habe ich gedacht, das ist irre. Der vertraut mir sein Haus einfach so an. Ich habe es nicht genommen. Ich traue mich nicht. Aber was ist 10 Wochen ein nobles Haus in Norddeutschland gemessen an der Gemeinde Gottes? Nix. Leute, was für ein Privileg. Du darfst in Gottes Gemeinde mitwirken, überleg dir das, so dass Gott sagt, du bist mein Mitarbeiter, überleg dir das, durch dich will ich Geistliches hervorbringen, das bis in die Ewigkeit hineinreicht, überleg dir das, so baut Gott Gemeinde. Wir dürfen daran teilhaben und es hat auch zu tun mit Kreativität. Ich bin so beeindruckt, wenn ich das lese, dass Paulus sagt, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Das heißt, ich habe mir was überlegt. Ich habe das so gemacht, wie ich dachte, das ist gut. Und da kommt ein anderer, der macht was ganz anderes, aber der macht das auch so, wie er denkt, dass es gut sei. Und da merken wir, wie menschlich manchmal Gemeinde ist. So menschlich, dass Viktor sagen muss, wir haben eine Gemeindestunde, 18 Uhr, seid bitte da, wir müssen Organisatorisches besprechen. Und man denkt, Organisatorisches, was hat das für einen Wert für die Ewigkeit? Ja, das macht Gemeinde aus. Man plant, man tut, man organisiert, damit Geistliches entstehen kann. Und weil wir das Privileg haben, dass Gott uns Gemeinde anvertraut, dürfen wir eine Gemeindestunde machen und Dinge organisieren. Und hier ist viel organisiert worden. Ich habe das mal so ganz nüchtern für mich durchgerechnet. 30 Jahre, wenn wir jede Woche einen Gottesdienst haben, ja, also manchmal fallen die auch aus, wenn die Frauen zur Frauenfreizeit sind. Ja, also das müssen wir jetzt noch abziehen. Also die Frauen bringen die Unschärfe hier in unseren Laden rein. So, also 30 Jahre Gottesdienst, das heißt 1560 Predigten. Das ist eine Menge. Wenn wir in jedem Gottesdienst 5 Lieder gesungen haben, also früher haben wir mehr gesungen als heute, 5 Lieder gesungen haben, dann wurden 7800 Lieder gesungen. Wenn jedes Mal auf- und abgeschlossen wurde vorm Gottesdienst, dann wurde 3120 Mal auf- und abgeschlossen. Wenn Gott in jedem Gottesdienst durch sein Wort 100 Herzen berührt hat, also heute sind wir ein paar mehr, aber früher waren es dann eben auch mal weniger, kleinere Gruppe, dann sind das 156.000 Herzen, die er berührt hat. Denke ich, das ist irre. Was für ein Privileg. Wir dürfen uns so gut wie wir können, ganz kreativ mit Gedanken und Planungen einbringen. Und Gott bewirkt etwas dadurch. Und zwar auch dadurch, dass ich sagen kann, Gemeinde hat zu tun mit Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Und Gemeinde wirft die Frage auf, welche Rolle spielt Christus in unserem Miteinander? Trägt Gemeinde dazu bei, dass Menschen in die Gegenwart Christi geführt werden, ganz frei von unseren Methoden? Methoden sind nur ein Hilfsmittel. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, wir brauchen eine große oder eine kleine Veranstaltung, wir brauchen Hauskreise oder Bibelstunde. Ja, das ist alles nachrangig. Es geht nicht um den Rahmen, es geht um die Frage, werden Menschen in die Gegenwart Gottes geführt? Werden sie auf Christus hin ausgerichtet? Und damit meine ich, kommen Leute zum Glauben oder die, die zum Glauben gekommen sind, werden die ausgerichtet auf Christus hin, auf den Grund der Gemeinde ausmacht? Ich habe überlegt, was hat die Gemeinde Detmold Nord im Schaufenster? Also in einem Käseladen würde man erwarten, dass Käse im Schaufenster ist. Rede ich von der Gemeinde Detmold Nord? Wisst ihr, welchen Nutzen wir hier haben? Wir stehen im Schaufenster Gottes und sind ein sichtbares Zeichen dafür, so sehen Menschen aus, die Jesus verändert hat, die er gerechtfertigt und in die Gegenwart Gottes geführt hat. Deshalb ist Gemeinde wichtig. Deshalb ist wichtig, dass du da bist in der Gemeinde. Der Grund ist Jesus Christus. Und was wir tun, muss mit Jesus Christus zu tun haben. Sonst läuft irgendetwas falsch. Ihn müssen wir darstellen, in seine Gegenwart Menschen führen. Und es ist gar nicht so sehr die Frage, was veranstalten wir alles? Können wir das gut oder nicht? Oder kann es die Nachbargemeinde besser oder schlechter als wir? Die Frage steht überhaupt nicht im Raum. Die Frage ist, wenn man die Gemeinde Detmold Nord sieht, sieht man etwas von dem Wunderbaren, was Gott durch Jesus Christus gewirkt hat? Mir fällt da sofort die Stelle ein in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Dort steht, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Man sah die von außen und hat gedacht, was ist das für ein komischer Haufe, was zeichnet die aus? Dann kam man auf die Idee, das müssen Christen sein, weil die reden immer nur von Christus. Was für ein gutes Zeichen, würde ich heute sagen. Was für ein gutes Zeichen. Ich habe überlegt, eigentlich ist die Gemeinde Detmold Nord ein komischer Name. Überhaupt sind alle Namen komisch. Ja? Also da gibt es eine Paulusgemeinde und eine Andreasgemeinde und eine Immanuelgemeinde und eine Bibelgemeinde und eine Missionsgemeinde. jetzt will ich den anderen die Steine nachschmeißen, aber ich kenne nur einen Namen, der Gemeinde rechtfertigt. Christusgemeinde. Das würde Sinn machen. Ja, jetzt, die haben sich alle was dabei gedacht, dann gibt es bestimmt einen ganz tiefen geistigen Grund für, versteht mich bitte nicht falsch. Ich will nur sagen, das Fundament muss Christus sein. Und wenn man die Gemeinde Detmold-Nord sieht, dann wünsche ich, dass man Menschen sieht, den man abspürt, in deren Leben hat Christus was getan, Leute. Dafür sind wir da. Und daran dürfen wir teilhaben. Und dass Gott uns dazu einlädt, das dürfen wir feiern. Einen letzten Gedanken möchte ich einstreuen. Mir fällt auch auf, Paulus gewichtet das sehr stark in diesem Text. Also es wäre eine total schöne Predigt, würde ich jetzt Amen sagen. Einige würden sich freuen, weil sie dann kurz wäre. Ja. Andere würden sagen, toll, dass der Amen sagt, weil bis jetzt war alles nett, was er gesagt hat. Ja. Aber nein, es bleibt nicht nur nett, sondern Paulus ruft uns in Erinnerung in den Versen 12 bis 15. Achtet bitte drauf, ihr lieben Korinther, der Herr beurteilt am Ende, wie lief Gemeinde. Und das überrascht ja nicht. Also jeder von uns weiß, am Ende gibt es eine Abnahme. Ja. Also als wir vor Jahren gebaut haben, da wollten alle Leute eine Abnahme bei uns machen, also ganz viele Leute. Ja, da muss er jedes Mal für zahlen. Also dann kommt das Bauamt, die beauftragen einen Architekt, dann musst du den einen wie den anderen bezahlen. Die Leute, die den Kredit gegeben haben, die kommen und schauen sich das an. Dann gibt es hier eine Oberfinanzkasse Hamm. Was die macht, weiß ich nicht. Die muss man immer nur bezahlen. Ja, also am Ende kommt jemand und checkt und sagt, so, ist das abgeliefert worden, was du beantragt hast, was du gewollt hast. Dass Gott am Ende sagt, ich werde prüfen, das sollte uns nicht überraschen. Aber es fällt auf, wenn ich über die Prüfung nachdenke, die Prüfung, das arbeitet Paulus heraus, die ist unbestechlich. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes ist, wird das Feuer offenbaren. Feuer meint, das ist unbestechlich. Da wird alle Fassade runtergebrannt. Jeder Schmutz wird rauslegiert. Am Ende wird der Herr tunlichst genau prüfen, wie war dein Werk in der Gemeinde. Ja. Und da werden keine Ausreden zählen. Ich musste, als ich das vorbereitet habe, darüber nachdenken, nach über 20 Jahren Gemeindeleitung. Hier haben sich viele Leute auch aus der Gemeinde abgemeldet. Sowohl die Mitgliedschaft als auch die Mitarbeit. Und ich habe darüber nachgedacht, mir ist noch nie eine schlechte Begründung eingefallen. Ich habe nur gute Begründungen gehört, 20 Jahre lang. Ja. Ich kann leider nicht mehr mitarbeiten, denn wir haben ein Haus gebaut, ich muss es Rasen mähen. Und wenn du mir da einen Roboter empfiehlst, dann muss ich noch Hecke schneiden und Unkraut zupfen. Also tut mir leid, ich kann nicht mehr mitarbeiten. Was für ein guter Grund. Kinder sind eines der Hauptgründe. Ich kann nicht mitarbeiten, Kinder sind klein. Danach, ich kann nicht mitarbeiten, Kinder sind groß. Ja, muss sagen, ja, was für ein guter Grund. Ich kann nicht mitarbeiten, ich muss arbeiten. Und dann bin ich müde, denke ich, das ist eine gute Arbeit. Ja, ich hoffe, dass man nach der Arbeit müde ist. Ja, und manche sagen, ich kann nicht mitarbeiten, ich habe zu wenig Arbeit. Ja, ich muss jetzt hier meine Hobbys pflegen. Ich muss in Urlaub fahren und wie Adams E-Bikes fahren und all so ein Zeug. Ja. Und da fällt mir auf, ich habe in all den Jahren noch nie eine schlechte Begründung gehört. Die klangen alle plausibel. Weißt du, wann die Blase platzen wird? Wenn du diese Erklärung Gott liefern musst. Ich konnte leider nicht mitarbeiten, Gott, musst du Unkraut zupfen, musst du verstehen. Dann platzt das Ding. Sie wird unbestechlich sein. Die Prüfung Gottes. Sie wird sehr persönlich sein, das ist mir aufgefallen. Zweimal wird erwähnt, wie das Werk eines jeden ist. Gott wird nicht fragen, wie haben sich die Christen denn benommen? Weil da können wir alle klagen, ich bin so enttäuscht von den Christen. Ja, die sind Kreuzzüge gemacht und ach, und so eng und zu weit waren die, ich bin so enttäuscht von. Das interessiert Gott gar nicht. Du kannst auch sagen, ich bin so enttäuscht von der Gemeinde Detmold-Nord. Die haben einfach nicht meine Bibelübersetzung genommen. Ich bin so enttäuscht, ich kann nicht mehr. Ist das die Frage, die Gott stellen wird? Nein. Gott fragt, wie war dein Werk? Zweimal wird es in dem Text genannt. Wie das Werk eines jeden war. Wie hast du dich eingebracht in mein Jesus-Projekt, das Gemeinde heißt? Wie hast du dich eingebracht? Das ist die Frage, die Gott stellt, und das ist sehr, sehr persönlich. Persönlich, und es ist bedeutungsschwer. Die gute Nachricht ist, es geht nicht um Errettung. Er selbst wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, die Errettung ist klar. Wir reden nicht davon, ob Leute aus der Gemeinde Jesu gerettet sind. Sie sind gerettet. Aber Gott wird am Ende fragen, wie hast du in meinem Projekt Gemeinde mitgearbeitet? Und dann wird das sehr bedeutungsschwer sein. Ich habe da vor ein paar Jahren mal eine Geschichte gelesen, ob die gut trifft oder nicht, aber sie versucht diesen, das sei mal dahingestellt, aber sie versucht diesen Sachverhalt aufzugreifen. Und zwar handelt die Geschichte von einer sehr wohlhabenden Dame. Die hatte sehr viel Geld, ihr Mann war verstorben, aber die als Ehepaar haben ganz ordentlich Kohle zusammengetragen. Sie lebte in einem prunkvollen Haus. Sie war in dem Ort politisch sehr einflussreich und besuchte dann auch die Gemeinde. Aber sie hatte im Ort ja ganz viel Verantwortung. So. Und jetzt stirbt die Frau. Und die Geschichte geht dann so, ob das frevelhaft ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich erzähle sie. Also, sie stirbt und ist auf einmal in Gottes Gegenwart. Und Gott sendet einen Engel, der die Frau nun zu ihrer himmlischen Behausung bringen soll. Und die Frau freut sich. Ja. Sie gehen auf das goldene Jerusalem zu, die Straßen aus Gold, ja, Perlentore, Namen der Apostel drauf, alles prunkvoll, alles wunderschön. Und der Engel latscht so schweigsam vor ihr her und sie geht und denkt, oh, tolle Häuser, also welches ist wohl meins? Und das ist toll und das ist so. Aber sie gehen durch das himmlische Jerusalem durch und da gehört kein Haus ihr. Ja. Und dann landen sie bei den Vororten des himmlischen Jerusalems. Frevelhaft, ich weiß. Aber Stephanus hat hier gepredigt über Offenbarung, den könnt ihr fragen. Ja, also, sie sind dann an den Vororten des himmlischen Jerusalems. Da sind die Häuser nicht mehr ganz so schön. Und sie denkt sich, ah ja, ein bisschen ranzig. Aber würde ich mich auch nicht beklagen, wenn ich so ein Haus bekäme. Ja? Und sie gehen durch die Vororte und der Engel latscht durch. Und irgendwann sind sie so ganz bei Hasen, Kraut und Wiesen, also auf der Wiese irgendwo im Wald draußen. Und da bleiben sie vor so einer abgewrackten Hütte stehen und der Engel sagt, bitte, das ist ihr Haus. Und die Frau sagt, was? Das kann doch gar nicht sein. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Und dann sagt der Engel, tut mir leid. Mit dem Material, was Sie uns raufgeschickt haben, konnten wir nicht mehr bauen. Mit dem Material, was Sie uns raufgeschickt haben, konnten wir nicht mehr bauen. Das hat mich sofort an 1. Korinther 3 erinnert. Und meine Frage an dich ist, wie viel investierst du in den himmlischen Lohn? Und jetzt bin ich wieder bei Gemeinde Detmold Nord. Wisst ihr, was mich total beeindruckt? Hier haben 30 Jahre lang Leute auf ihr Himmelskonto eingezahlt. Das hat oft niemand mitbekommen. Da kommen wir und da stehen Blumen und wir wissen nicht, wann wurden die hingestellt. Da haben Leute geplant und eingekauft und besorgt und hingestellt. Da kommen wir und das Mikrofon läuft. Da haben sich Leute Gedanken gemacht und Technik geplant. Und während wir am Samstagmorgen noch bei unserem Frühstücksbrötchen saßen, waren die schon hier und haben Kabel gezogen. Sie haben eingezahlt auf ihr himmlisches Konto. Da waren Leute, die haben Menschen eingeladen. Wir sehen nur, hier sind neue Leute, aber wir wissen nicht, wer hat sie eingeladen. Eingezahlt aufs himmlische Konto. Was für eine Gelegenheit. Auch wenn das kein Mensch wahrnimmt, ich könnte jetzt mal den Test machen. Ich könnte fragen, Leute, wer sitzt denn heute Morgen an der Technik oben? Jetzt guckt ihr hoch. Ja, jetzt guckt ihr natürlich hoch, ist ja klar. Ihr wisst euch ja zu helfen. Aber wir verstehen das Prinzip. Ja? Gott baut Gemeinde und er sagt, ich will dich als Mitarbeiter haben in dieser Gemeinde. Und das ist so bedeutungsschwer, das reicht bis in die Ewigkeit hinein. Du wirst Lohn bekommen oder Schaden leiden. Du wirst gerettet bleiben. Es wird einen Unterschied machen. Ja, und da will ich sagen, Leute, danke für alle, die hier mitgewirkt haben, dass Gemeinde entstehen konnte. Aber das Hauptdankeschön wird der Herr dir geben und das beschämt mich fast. Wenn ich darüber nachdenke, Herr, du hast mich doch gerettet und in deine Gegenwart gerufen und ich darf dir dienen und du wirst mir Lohn dafür geben, fast unvorstellbar. Aber Paulus akzentuiert das so prominent in diesem Text. Denk dran, Gemeinde ist nicht irgendwas, sondern Gemeinde heißt auch, der Herr beurteilt. Weil Gott die Gemeinde baut, es ist seine Gemeinde. Er bewirkt sie, er schafft Geistliches, was wir gar nicht können. Aber wir dürfen teilhaben, er lädt uns ein, mitzuwirken. Und am Ende wird er sagen, pass auf, du bist mir so wichtig, dass ich das beurteilen werde. Welche Hütte wird gebaut aus dem Material, das du einreichst? Bin ich sehr gespannt. Ich möchte, dass wir das so machen, dass wir jetzt gemeinsam beten. Und zwar werden wir das so handhaben, ich habe die vier Ältesten gebeten, kommt doch bitte nach vorne, dass wir zusammen beten. Wir wollen Gott Danke sagen für unterschiedliche Facetten der letzten 30 Jahre. Und nachdem wir vier Ältesten, kommt schon mal nach vorne, seid nicht so schüchtern bitte. Und nachdem wir Älteste gebetet haben, dann wollen wir auch einfach noch Raum geben. Falls jemand aus der Gemeinde Gott danken möchte, dass wir einfach so eine Zeit des Miteinanders haben, indem wir Gott danken, dass er Gemeinde baut, dass wir darin teilhaben dürfen.